Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Endlich ist er da, der Frühling ist da und es ist auch eigentlich nur positiv. Und wir reden über Deprivationsschäden. Da werden sich einige Fragen gleich zum Anfang über was? Aber das wirst
werden
du...
Werden wir ja aufschlüsseln.
Aufschlüsseln.
Wir haben jetzt heute mal, wir müssen uns artikulieren hier.
Ja, das ist auch gut so. Hallo Sarah.
Hallo Mike.
Bevor wir wirklich zu den Deprivationsschäden kommen, jetzt guck mal, meine Zunge will auch nicht mehr so.
Das war ein scheiß Wort. Jetzt habe ich auch noch ein Schimpfwort gesagt. Alter. Also wir starten nicht gut heute.
Und das, wie soll man sagen, und das irgendwie direkt nach Ostern. Also es ist ja auch irgendwie. Ne?
Ja, apropos frohe Ostern.
Nachträglich?
Quasi nachträglich.
Ja, quasi nachträglich. Wir hoffen,
hast du viele Eier gesucht? Hast du Eier gefunden? Oder
viele.
Anders, ich frage dich einfach so, hast du Eier?
Es ist egal, was ich jetzt antworte, es ist immer Sackgasse. Aber ja.
Willkommen im Podcast der albernen Menschen.
Genau, genau. Ja, es gab viele Eier und ich habe viele Eier. Es ist, früher habe ich immer gesagt, dass ich in der Pubertät war, ich habe 17. Aber egal, das ist nochmal eine andere Sache. Ich habe auf jeden Fall viele gesucht. Natürlich, wenn man Kinder hat, du kennst das, dann sollte es so sein. Wir haben ja auch Hühner, das heißt, ich habe ja irgendwann gehört, dass es keine Eier mehr gibt. Ich weiß nicht, ob es eine Verknappung von Eiern gab, aber...
Ja, in den USA.
In den USA, ja. Mhm. Ich dachte auch hier, habe ich gehört, das ist auch schon also völlig weird. Aber wir haben ja relativ viele Hühner, deshalb war das jetzt nicht das Problem. Und die sind auch schon gefärbt. Wir haben ja blaue Eier, wir haben rosafarbene Eier.
Ich möchte auch Hühner. Mein Mann ist da so noch so unschlüssig, ob wir das tun sollten. Bei unser Garten ist ja eh schon im Eimer. Wenn ich jetzt noch Hühner da reinpacke, ist eh vorbei. Aber ich finde Hühner so toll.
Ja, sie sind auch toll. Und das ist auch, also du musst, wenn du die richtigen Hühner hast, musst du gar keine Eier färben.
Gut, aber das macht ja schon unfassbar viel Spaß. Wenn du jetzt meine Kinder fragen würdest, die hatten einen unglaublichen Fetz und ich habe ohne Witz noch Farbe an den Fingern.
Boah, ja, man sieht es. Krass.
Der hat es, wir haben echt viel gefärbt und wir haben auch nicht damit aufgehört. Ja.
Bin sehr fasziniert.
Ich finde, man färbt ja immer nur ganz wenig Eier, damit man die ja dann auch wirklich isst oder verschenkt an Menschen, die sie essen. Und nicht einfach nur willkürlich x viele Eier und dann wegwerfen oder so.
Ja, ich habe mich sehr disziplinieren müssen. Ich bin also färben ja und verstecken und so weiter, aber ich bin gerade in der Fastenzeit, die eigentlich ja längst zu Ende ist, aber wenn ich so ab kurz vor Ostern habe ich gedacht, könnte ich nochmal und das mache ich jetzt 14 Tage lang, also so eine Wasserfastengeschichte, wirklich nur Wasser und
Tee. Du trinkst jetzt nur Wasser?
Tee. Ich trinke nur Wasser und Tee, ja, seit Tagen.
Also du isst nicht?
Nein.
Mike, was machst du für einen Kram? Was?
Ja.
Stopp mal, also du bist jetzt nur am Trinken. Du trinkst Wasser und Tee?
Wasser, Tee, Zitronenwasser, Entgiftung pur über 14 Tage hinweg, ja, genau.
Du wirst doch jetzt nicht 14 Tage nicht essen.
Doch.
Da bist du ja überhaupt nicht leistungsfähig.
Oh doch.
Also warum fütterst du das Gehirn denn jetzt?
Du wirst lachen, wer das mal ausprobiert hat, der weiß, dass das eine unfassbare Erweiterung des Hirns ist. Das heißt also, du bist so klar im Kopf, also die ersten 3 Tage sind mega hart. Aber dann kriegst du eine Klarheit und eine Energie, die schier unfassbar ist. Also es ist wirklich Augen öffnen und vor allen Dingen sieht man, wie viel Mist man in sich rein isst jeden Tag.
Wie sieht man das?
Das siehst du, weil du die ganzen Lebensmittel oftmals ja noch zu Hause hast und du gehst dann an den Kühlschrank und denkst so, nein, eben nicht. Und guckst dann und denkst so, boah, das ist aber auch nicht richtig geil. Obwohl wir uns gesund ernähren, obwohl wir Top-Lebensmittel haben, gibt es trotzdem noch genug Scheiß. Das Brutalste ist, dass wie viel Zucker überall drin ist, fällt dir dann auf. Und dir fällt auf, an welchen Ecken du Zucker konsumierst und wo der überall drin steckt. Und wenn der Körper quasi in den Entzug geht, glaubst du nicht, was da passiert, körperlich. Mhm. Also es ist wirklich so, ich hatte Schmerzen, dass es knallt. Also als die Nieren so entgiftet wurden und Leber und so weiter, das kriegst du im Zweifel, wenn du sensibel bist für deinen Körper, kriegst du alles mit.
Ja, so. Aber wir wollen jetzt nochmal dazu sagen, man muss ja auch erstmal voll gesund sein als Mensch, um das machen zu dürfen, richtig?
besser ist das, also einmal irgendwie vom Arzt checken zu lassen, wie so alles ist mit Herz und blablabla. Aber es ist einfach ein Programm, das schon heftig ist, aber danach geht es dann für mich einfach auch nochmal so, wie ich das auch vor 12 Jahren gemacht habe, in so einer Nahrungsumstellungsgeschichte. Und also ich habe einfach mal vor, alles auf Null zu stellen, zu resetten und komplett, so wie ich das vor vielen Jahren auch mal gemacht habe, einen Change zu machen, weil mich viele Dinge einfach so nerven. Und ich weiß, bei mir geht es nicht anders. Also es geht halt einfach nur wirklich mit sehr viel Disziplin und Konsequenz. Ja, genau.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich bin auch jetzt nicht so der Typ, der so ein bisschen hier, ein bisschen da, wenn machst du es halt richtig, ne?
Ja.
Ich bin total gespannt, was du uns da berichtest. Und ich hoffe, ich wünsche dir viel Kraft für deine 14 Tage. Bei welchem Tag bist du jetzt?
8.
Du hast seit 8 Tagen nicht gegessen.
Mhm.
Also ich sag euch, ich sehe ihn ja, er sieht frisch aus. Also du hast auch so eine rosige Gesichtsfarbe. Ich hätte jetzt gedacht, du musst total kaputt aussehen davon.
Ja. Aber würde man meinen, aber es ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Rosig natürlich einfach da. Es liegt
noch nicht mal ein Möhrchen oder so. Darfst also quasi dein Körper soll in der Zeit gar nichts zu tun haben. Außer Regenerierung. Okay, verstehe. Mhm. Okay, spannend. Mhm. Ja, spannend. Mhm. Musst du uns auf dem Laufenden halten, mein Lieber.
Werde ich gerne tun. Wie war dein Hund im Moment der Woche?
Oh, der Rollstuhl ist da. Boah, Leute. Also, na, als das Päckchen, als ich die Tür aufmache und die nette Postbotin mit diesem XXL-XXXXL-Karton vor mir stand, war ganz klar, das ist der Rollstuhl. Ultra gut. Und woraufhin ich nicht lang gezögert habe, habe den zügig aufgebaut, habe es nicht geschafft, den gut einzustellen. Und das ist halt das Gute, wenn man dann ein bisschen, ich sag mal, mehr Geld in die Hand nimmt. Das geht natürlich nur, wenn man die Möglichkeiten hat. Wobei ich dazu sagen muss, da haben wir uns jetzt ja auch ein bisschen übernommen vielleicht, aber da war mir jetzt richtig, dass dieser Rollstuhl wirklich gut ist, weil es bringt mir nichts, das Tier in den Rollstuhl reinzupacken und nachher hat die noch mehr Schäden an irgendwelchen anderen Gelenken, weil die da nicht richtig drin sitzt. Und da hatte meine Physiotherapeutin mich ja auch wirklich ermutigt, das wirklich richtig zu machen. Und da hatte ich jetzt eine super gute Parallelberatung. Ich hatte ja erzählt, in der Lüneburger Heide wurde der ja gebaut. Und woraufhin wir da uns noch mit einem Zoom-Meeting zusammengesetzt haben und bin ich mit dem Handy so die ganze Zeit um Boogie rumgelaufen, haben wir das Schräubchen und die Schnalle und so. Ja, und irgendwann sah das auch alles echt gut aus. Ja, und jetzt sind wir im Training. Also jetzt müssen wir jeden Tag so 3-mal für 10, maximal 15 bis 20 Minuten. Also halt, ich muss im Auge behalten, dass wir das nicht übertreiben jetzt zu Beginn, weil wenn die jetzt dadurch viel Muskelkater bekommt oder Schmerzen, wird die den irgendwann ablehnen. Und ja, so super cool findet die das auch noch nicht. Na, also sie muss ja auch lernen, dass sie jetzt viel breiter ist als sonst und nicht einfach so überall langlaufen kann. Also wenn wir so um Kurven laufen, dann nimmt die immer gern so die Ecken mit von den Gehwegen oder so. Deswegen führe ich sie dann an der Leine, also im Moment nur an der Leine mit dem Rollstuhl. Und wir machen jetzt nicht große, weite Spaziergänge, sondern machen jetzt einfach so eine Art Eingewöhnung und Muskelaufbau. Aber ja, sie macht das gut mit. Aber so richtig, richtig Feuer und Flamme ist sie noch nicht. Ich glaube, sie hat noch nicht ganz verstanden, warum der ganze Quatsch.
Aber voll gut. Also das heißt, ihr seid jetzt wirklich auf dem Weg, ne?
Ja, genau. Wir sind auf dem Weg und ich bin total voller Zuversicht, dass uns das ganz viel gibt noch. Und wenn ich sie jetzt gut trainiere und zusehe, dass sie keine Schmerzen durch das Anwenden des Rollstuhls hat, dann hat sie ja mehr an Lebensqualität. Und dann können wir vielleicht auch wieder, weil ich sag's dir, wie es ist, also in den letzten Wochen, da wurde mir schlecht auf dem Spaziergang. Ich habe sie immer weiter ausgeführt, aber auf dem Rückweg habe ich richtig gemerkt, wie sie quasi mich angeguckt hat und gesagt hat, warum muss das irgendwie noch sein jetzt?
Hm.
Und das tat mir sehr leid. Also sie war schnell erschöpft und das ist auch so anstrengend, weil die so viel getaumelt ist und dann hingefallen ist hinten. Und wenn sie aber die Leine sieht, dann springt die immer voller Freude auf und will unbedingt los. Und wenn die anderen losflitzen, dann versucht sie, hat sie immer so die ersten paar Schritte, wo sie so versucht mitzugehen und dann merkt so, oh nee, geht ja nicht. Und das bricht einem das Herz. Weil sie halt noch so voller Feuer ist, ne? Und ja, und ich glaube, wenn wir jetzt den Rollstuhl, und das ist ein mega geiles Teil. Also wer meinen Insta verfolgt, hat ihn ja schon gesehen. Ich habe ja da ein bisschen berichtet. Und der hat so riesig große Räder und voll gute Kugellager und die Bauerin des Rollstuhls hat direkt gesagt, nee, da müssen wir jetzt wirklich einen Stahl nehmen, weil die ist ja voll wild und die zerpflückt dir den Rollstuhl sonst in 0,nix. Das heißt, das ist wirklich ein robustes Ding, ohne dass der wahnsinnig schwer ist. Ne? Stahl klingt jetzt direkt schwer, das sind so trotzdem Rohre, also das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Und weil der so gut rollt und so toll gebaut ist, funktioniert das echt gut. Also ich wenn es umso besser es läuft, werde ich Videos reinpacken und ich hoffe tatsächlich, dass sie irgendwann, dass ich die dann von der Leine mache und sie auch meinetwegen auch mal über ein Feld rennen kann, vielleicht. Oder am Strand wieder laufen kann, ne? Dass wir wieder nach Holland können oder so.
Wie teuer sind solche Dinger eigentlich? Von bis wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich von bis. Also jetzt, der hat mit einem Zip und Zap so, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube 1100 Euro gekostet und ich bin halt auch dorthin gefahren, um sie ausmessen zu lassen. Das muss man ja faktisch auch mit reinrechnen. Das war ja auch, sind ja 850 Kilometer hin und zurück. Ja, aber die haben auch Leihrollstühle. Also theoretisch, wenn das zufällig passt, kann man sich auch einen leihen. Das ist natürlich dann günstiger. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn wir den irgendwann nicht mehr brauchen, dann werde ich den einfach, ich werde mir irgendeinen guten Zweck suchen, wo Rollstühle gebraucht werden für Hunde, die angefahren wurden oder so, dann spende ich den. Der wird ja wahrscheinlich noch viele Hunde tragen. Und das ist ja, weil das ist ein richtig gutes, robustes Ding. Das ist kein Mist. Und deswegen habe ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Also wenn nicht nur für Boogie, dann auch für irgendeinen anderen Hund. Und da mir jeder Hund am Herzen liegt, ist mir das auch egal, wer da drin sitzt.
Mega. Ich bin gespannt, wie das weitergeht von uns. Da warte mal mit rein und auf die Reise. Nimm uns mit auf die Reise vielmehr.
Ja, mach ich.
Bin gespannt, wie es euch da weitergeht. Und hoffentlich bringt es diese Verbesserung, die du dir erwünschst.
Ja, bestimmt. Ich bin optimistisch. Wie war denn dein Hundemoment?
Sehr faszinierend, weil ich habe ja eigentlich einen dänisch-schwedischen Hofhund, der Ratten eigentlich im Zaum halten soll. Inzwischen ist es aber so, dass sie eher Hühner bzw. Hähne im Zaum hält. Und das ist ganz faszinierend zu sehen. Es gab nämlich einen Hahn, der ein bisschen vermöbelt wurde. Und das kam total überraschend, weil die ja eigentlich hier sehr gut nebeneinander leben konnten die ganze Zeit. Und auch
vermöbelt von wem?
Ein Hahn den anderen.
Ah, okay.
Und wir waren ein paar Tage weg und gab jemand, der hier aufgepasst hat, auf die Viecher. Und da gab es wohl einen Kampf. Und das hat uns wirklich aus dem Off erwischt, weil wir einfach nochmal diese ganze, ja, das ganze Pack, das war alles, Entschuldigung, das war alles gut. Und auch, die waren, sind auch erwachsen inzwischen, also normalerweise ist da dann auch immer zu sehen, geht das gut mit mehreren hin oder nicht. War alles in Ordnung, so, aber dann kam es eben wohl doch zu diesem Kampf. Da hat auch einer ziemlich gelitten, den haben wir wieder aufgepäppelt, das ist auch wieder in Ordnung. Und wir wussten nicht, wer da mit wem Ärger hatte. Bis gestern. Da haben wir nämlich gesehen, dass plötzlich diese beiden Hähne, also der eine, der ein bisschen verletzt war und der andere, der ihn wohl herausgefordert hat, wieder gegenüberstanden. Und wir konnten gar nicht so schnell reagieren. Da flog ein kleiner weißer Hund und schmiss sich dazwischen.
Nee.
Doch. Und hat den, der angefangen hat, mal schön wieder zurückbeordert.
Mit Bällen und so.
Nee, mit Körperlichkeit, mit Bodychecks.
Okay.
Richtig mit Bodychecks.
Picken die dann nicht auf sie ein?
War ja scheißegal.
Die sind so robust, mein lieber Mann.
Also das ist auch nicht fest, also das zwickt schon, ne? Also das ist schon so. Aber ich glaube, der kam auch gar nicht dazu, der war so perplex, dass er irgendwie sich dreimal geschütteln musste und hat nichts abgekriegt, so, ne? Aber das war wirklich so gelöst, dass es da Bodychecks gab und gut war. Und das war wirklich faszinierend, weil ich dachte mega. So, boah, oh, also nicht aggressiv oder was auch immer, das war sehr bestimmt einfach. Mhm. Und woher? Ich habe mich wirklich so gefragt, so, woher nimmt ihr das? Wie geht das? Aber es war wirklich faszinierend zu sehen. Und ich bin immer noch nachhaltig fasziniert. Jetzt muss man natürlich gucken, wie wir das jetzt hier lösen. Wir werden uns von allem trennen müssen. Der wird dann verschenkt, eventuell auch mit ein, zwei Händen, sodass wir wieder Frieden hier im Paradies haben. Und ja, aber wie gesagt, nochmal, wir wären so schnell nicht reingekommen, ne, in diese Situation. Wir wären so schnell nicht dran gekommen. So schnell war der weiße Blitz, der sauste um die Ecke.
Das ist ja krass, ne? Weil man fragt sich natürlich, wie kann die das interpretieren, das Verhalten? Weil es ist ja mehr, also es ist ja nicht ein bisschen artfremd, sondern es sind halt Hühner. Das ist so unglaublich weit davon entfernt, irgendwas mit ihrer Kommunikationswelt zu tun zu haben, dass man sich echt fragt, wie hat die das verstanden, dass da jetzt ein Konflikt entsteht? Und dann denke ich mir natürlich, okay, Hunde sind ja einfach unfassbar gute Beobachter. Die beobachten ja alles um sich herum permanent. Und wenn sie jetzt nicht im Job sind, wie unsere ganzen Haushunde, dann suchen die sich ja auch super gerne Aufgaben oder die beobachten uns ja sonst auch einfach den ganzen Tag und wissen schon, ach ja, wenn die Frau da die Parfümflasche greift, dann geht's gleich aus dem Badezimmer raus und dann gibt's ein Leckerchen oder was auch immer. Und der Hund ist schon aufgeregt, wenn du da hingreifst. Also weil die so genau hinschauen. Und dann kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass wenn die natürlich immer die Hühner beobachten seit jeher, dass sie dann halt schon verstehen, wann da die Stimmung kippt, ne? Krass.
Das könnte das eine sein. Und das andere ist auch, dass sie, ich kann mir schon vorstellen, dass sie es auch riechen. Dass sie schon merken, den Stress. Der kommt ja sehr plötzlich, sehr impulsiv. So, mhm. Ne? Und das könnte sein, dass das dann so ein Bereich ist, den sie schon auch sehr Testosteron, Adrenalin, was auch immer es ist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass sie es mitkriegen. Ja. Aber Situation gelöst und es gab keine Deprivationsschäden.
Ja, das habe ich auch. Zu den Deprivationsschäden, das hat uns eine Zuhörerin zugeworfen, dieses Thema, mit der Bitte, ob wir uns da mal drum kümmern könnten. Ja, können wir gerne. Ganz kurz, was ist ein Deprivationsschaden? Das ist eigentlich so ein Überbegriff für verschiedene Entwicklungsstörungen, die daraus entstehen, dass einem irgendwas weggenommen wurden. Also Deprivation, deprivé. Oder ich glaube auf Lateinisch deprivare, ich weiß es aber nicht, aber auf Französisch wäre es deprivé, heißt, dass man einem etwas verwehrt. Und Deprivationsschaden entsteht in der Regel dann eben in so einer prägenden Jungphase. Das wird es sicherlich auch bei Menschen geben. Bei Hunden ist das dann halt im Alter, im Welpenalter, im Junghundalter. Die Tiere in reizarmer oder liebloser Umgebung groß werden, wenn die keine Umwelt- oder Sozialkontakte da zu wenig erleben, wenn sie isoliert sind, da entstehen solche Schäden, weil in diesem Lebensabschnitt fangen die Hunde an, die Umwelt oder auch ihre Mithunde, Mitmenschen kennenzulernen. Und Sozialverhalten entsteht und überhaupt Verhalten entsteht. Und wenn man sie daran hindert, das alles zu erleben, dann entstehen eben Schäden. Und jetzt würde man sagen, das klingt ja total nach Tierschutzhund. Nein, stimmt gar nicht. Ja, stimmt auch. Ne? Also natürlich wirst du viele, viele solcher Hunde im Tierschutz finden, wie beispielsweise Ronja. Das ist ja ein wunderschönes Beispiel dafür. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viel bei Rassehunden, die aus solchen Puppy-Malls kommen oder von solchen riesengroßen Vermehrern, die über die Landesgrenzen hier in unser Land gespült werden und dann bei eBay-Kleinanzeigen an der Autobahnraststätte verkauft werden. Wie äußert sich das? Also diese Deprivationsschäden äußern sich beispielsweise darin, dass die Hunde weniger stressresistent sind, eine höhere Aggressionsbereitschaft haben. Sie sind, man könnte sagen, eher negativ eingestellt. Also in einem Kontakt sehen sie nicht, in einem Kontakt zu etwas oder jemandem sehen sie nicht positiv entgegen, sondern sind misstrauisch als Typen, reagieren oft übermäßig auf Einflüsse. Also es fährt ein Auto vorbei und plötzlich entsteht ein Lärm. Ein normaler Hund wird sich kurz erschrecken. Nach ein paar Sekunden feststellen, ist ja nichts passiert, alles gut. Und ein Hund mit einem Deprivationsschaden könnte in so einer Situation minutenlang verstört sein. Also braucht viel länger, um sich dann auch zu erholen. Und was auch auffällt, ist, dass diese Schäden, die da entstanden sind, nicht wieder in Ordnung zu bringen sind. Also man nennt das ja dann oft Prägungsschäden auch, ne? Also wenn wir jetzt, ich möchte wieder, weil alle Zuhörer kennen ja auch meine Ronja inzwischen gut von all meinen Erzählungen. Und deswegen möchte ich jetzt sie nochmal als Beispiel hier vorschieben. Sie ist bei mir, seit sie, keine Ahnung, ungefähr ein Jahr alt ist, und hatte unglaublich starke, große Riesenprobleme mit allem, was Straßenverkehr ist. Das ist nicht weg. Also überhaupt gar nicht. Null. Zero. Ich gehe jeden Tag an Landstraßen mit ihr vorbei. An diesen Landstraßen fahren immer LKWs, Traktoren und sonst was. Sie ist immer noch mega gestresst. Es hat sich insofern verbessert, als dass sie sich auf mich verlässt. Das hat unser Verhältnis jetzt geschafft in der Zeit. Das konnten wir uns erarbeiten, dass sie halt in dem Moment nicht an Flucht denkt, sondern denkt, okay, ich bleibe einfach hier, alles ist gut, ich muss nicht ausrasten. Aber es ist nicht so, als würde sie damit klarkommen oder da irgendwie souverän oder entspannt mit sein, sondern der Stress ist genau derselbe wie vor 4 Jahren, nur ihr Umgang damit hat sich verändert. Das heißt, ich kann sie gar nicht daran gewöhnen. Also in dem Fall ist das so schwierig, so unumkehrbar, dass ich das nicht wieder in den Griff kriege. Das Gleiche gilt beim Kontakt mit Artgenossen. Wenn Ronja auf einen Artgenossen trifft, hat die panische Angst. Jetzt habe ich ihr erklärt, wir gehen nicht nach vorne, sondern du stellst dich hinter mich, ich beschütze dich, wir kriegen das hin. Wir haben jetzt eine Strategie, wir kommen zurecht, aber ihre Einstellung hat sich nicht verändert. Sie ist immer noch so eingestellt, bei jeder Begegnung. Es wird nicht besser, ist egal, wie oft wir das machen. Und das ist der Grund, warum diese erste Lebenszeit so wichtig ist. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, genau zu wissen, woher hole ich meinen Hund? Und wenn ich schon Einfluss darauf habe, weil ich sage, ich möchte eine bestimmte Rasse oder ich möchte jetzt einen Hund kaufen und hier nicht dieser Tierschutzkram, ja, spätestens dann solltest du ganz genau hinschauen, weil wenn du Pech hast, hast du nachher einen Hund mit all diesen Störungen und trotzdem, und der ist nicht aus dem Tierschutz, sondern du hast dann vielleicht 2.500 Euro bezahlt für deinen eBay-Hund und hast einen total gestörten, man könnte sagen, deprivierten Hund, also der halt einfach vieles nicht erlebt hat und du wirst eine Riesenbaustelle mit diesem Hund haben. Und der landet dann im Tierheim oder er hat möglicherweise, kippt sein Verhalten noch in Aggression und er landet dann beim Tierarzt und wird eingeschläfert, kann auch passieren. Worauf ich hinaus will ist, das ist nichts Typisches aus dem Tierschutz, sondern das ist was Typisches für Hunde, die in ihren ersten Lebenswochen, Tagen, Monaten einfach lieblos oder unbegleitet groß wurden. Siehst du auch ganz viel bei diesen Bauernhofwelpen, wo es dann heißt, das ist ganz schön da. Ich hole den Hund vom Bauernhof und dann lässt du dir das von den Leuten erklären, wie da die Situation ist, wenn die dann da waren. Dann ist der sagen die, das ist total nett. Ne? Dann ist der in einem Pferdestall in einem so einem, wie heißt denn das, hier in so einer wo normal ein Pferd drin steht, Box. Ne? Und da sind dann die Welpen drin. Die Mutter lebt mit im Haus, die Welpen nicht. Und da fängt der Spaß schon an. Und die sind dann einfach mal die ersten 8 Wochen in dieser Box drin. Was sehen sie da? Pferde. Pferde. Pferde.
Pferde vielleicht auch noch.
Pferde. Pferde. So, und wenn sie dann da rausgehen und dann holst du die zu dir nach Berlin City oder nach Köln City oder wo auch immer, da fallen die mal aus allen Wolken, die Hunde, weil die haben bisher ja nur Pferde gesehen. Die haben noch keine anderen Menschen gesehen, noch keine Artgenossen gesehen, die haben noch nie ein Auto gesehen, noch nie einen Staubsauger gesehen, die waren noch nie in der Wohnung drin. Wenn du Glück hast, war es so okay, war man so nett zu denen noch im Umgang, dass sie zumindest keinen Knall haben Menschen gegenüber. Aber es kann sein, wenn du Pech hast, hast du halt Hunde, die echt einen schwierigen Start haben. Das kann gut gehen, ne? Aber es kann halt auch voll in die Hose gehen. Und das nennt man dann Deprivationsschaden.
Also ich finde einen Punkt irgendwie auch besonders wichtig, den du gerade eben gesagt hast, dass also wo kommt der Hund her? Und sich bewusst zu machen, bei Tierschutz ist sowieso super schwer, haben wir auch schon drüber gesprochen, mehrmals, da das Richtige zu finden und dann einfach auch sicher zu gehen, dass der Hund entweder okay ist oder aber man weiß eben, was auf einen zukommt, was finde ich auch schon mal wirklich irre schwer ist. Aber viel wichtiger auch noch beim Züchter. Da denkt man irgendwie so, naja gut, okay, also es sind Züchter, die wissen, was sie tun. Nein, du weißt halt einfach mal, oftmals sind es Hobbyzüchter, oftmals ist es so, sind halt auch Menschen, so die haben ihre Familie, du ist da drumherum, dann gibt es in Familie manchmal Probleme, dann sind die Kinder da, man weiß doch nicht, wie die Kinder mit den Hunden umgehen und so weiter und so fort. Ich kenne auch den einen oder anderen, der züchtet. Und ich dachte mir auch schon, das eine oder andere Mal, das sind Leute, die ich gut kenne, denen du jetzt irgendwie nie was Böses unterstellst. Aber ist das jetzt richtig, was die, so wie die mit den Welten umgehen und wie die da agieren quasi so, ne? Ist das jetzt irgendwie immer so cool, wo ich auch sage, ach, selbst wenn es Leute sind, die ich wirklich gut kenne, würde ich jetzt nicht unbedingt da die Welpen oder mir einen Welpen von dort holen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich glaube, das ist eben sowas, was wahrscheinlich der blindeste Fleck auf der Karte ist. Überhaupt, generell, weil du einfach da gar nicht reingucken kannst. Also du kannst natürlich mit so einem Hund zum Tierarzt gehen und kannst den durchröntgen lassen und du kannst den, keine Ahnung, ne? Aber hier geht's um die Psyche. Und das ist eben was, wo man auch manchmal auch gar nicht im ersten Moment mit konfrontiert wird, mit eben diesem oder diesen Deprivationsschaden oder Schäden. Weil manchmal kommt es aus dem Off und du weißt gar nicht, woher es kommt, weil dieser Schaden sich erst in bestimmten Situationen zeigt. Siehe zum Beispiel Männerhass oder so, ne? Oder Busse oder keine Ahnung. Also ich weiß, dass zum Beispiel auch Bilbo einen Heidenrespekt hatte, sonst nie gebellt, nie irgendwie in die Aggression gegangen. Aber wenn irgendwelche, kennst du, manchmal sind ja irgendwie vor Läden oder vor oder in Einkaufsbereichen oder irgendwie so große Aufsteller zu Tiere. Also, ja, er stand mal vor einer riesengroßen Pappmaché-Kuh und kam gar nicht klar. So. Aber
gut. Da kenne ich jetzt einige Hunde, die da Augen machen würden.
Ja, aber das hatte System und deshalb geht es dann schon in Richtung Deprivationsschaden, weil da irgendwas passiert, sagen wir, es ist immer so dieses selbe Muster, was, also natürlich bin ich da mit ihm hin und ich hatte ja mal eine sehr gute Hundetrainerin, die da auch bei solchen Angstsituationen auch gut erklären konnte, wie man so eine Angst auch wegkriegen kann, nämlich mit positiver Erfahrung. Guck mal, die Kuh ist nur aus Pappmaché und die tut nichts. Das habe ich alles gemacht und das hat auch sehr lange gedauert, aber das war da irgendwie, saß das doch sehr fest in ihm drin. Und das war da schon auch so, dass er massiv wurde da. Also es war nicht nur einfach ein Wegbellen, sondern es war wirklich auch Zähnefletschen und hatte eine andere Qualität. So, und was ich damit sagen will, ist, dass es manchmal eben einfach auch defizil ist, weil man einfach vor Situationen gestellt wird, wo du dann denkst, naja, es ist nicht nur einfach eine Marke, sondern das ist dann, aber da vielleicht die Frage an dich, wo ist es denn, wo ist denn der Übergang zwischen einer Marke, die man wegmoderieren kann und einem Deprivationsschaden?
Ja, ich meine, so richtig, du wirst keinen Test machen können, der dir das sicher sagt, ne? Das ist oft eher so die Summe der Verhaltensauffälligkeiten oder Störungen, ne? Wo man dann sagt, okay, hier können wir davon ausgehen, dass da irgendwie einfach eine Mangelprägung oder ein Deprivationsschaden vorliegt, weil es ist ja, wie sich das nachher auswirkt, ist ja auch wieder total individuell und hängt vom Hund und seinen Lebensumständen ab. Und was depriviert wurde, also was weggelassen wurde, ist ja auch, kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Es kann an allem mangeln oder nur an einzelnen Dingen und an den Stellen wird es dann Baustellen geben. Also von daher, ich glaube, das so ganz konkret festmachen ist schwierig. Ich glaube, dass die Schwierigkeit vielmehr ist, dass Menschen eigentlich dazu neigen, dass sie sagen, dem Hund kann es ja, also der Hund, der muss ja total gut drauf sein, weil es ist ihm ja nichts Schlimmes zugefügt worden. Das ist so ein Maßstab, wo der Mensch sagt, das verstehe ich. Wenn ein Hund sich auffällig verhält, aggressiv oder gestört ist und der hat vorher Leid erfahren, weil man hat ihn getreten, geschlagen, missbraucht, was auch immer, dann ist das für einen Menschen total leicht zu verstehen. Das funktioniert dann nicht mehr. Also der Mensch kann das dann nicht mehr zu also richtig begreifen, wenn dem Hund nur einfach was verwehrt worden ist. Also heißt, der Hund ist unter total isolierten Umständen groß geworden. Also sagen wir, eine wunderschöne Villa, ja, Marmorböden, tolles Klima, das allerbeste Futter für den Hund. Aber kein Kontakt zu Menschen, keine Streicheleinheiten, die viel zu wenig Zeit mit der Mutter in einem geschlossenen Raum ohne Kontakt zu anderen Menschen und ohne Umweltreize. Aus diesem Raum holst du möglicherweise einen schwer gestörten Hund raus. Also es muss kein elendiges, also es muss nicht furchtbar gewesen sein, um furchtbar gewesen zu sein. Das ist das, was wir uns verinnerlichen müssen, dass etwas zu verwehren einem, und das kann man sich ja bestens selber abrufen. Stell dir vor, du hältst ein Kind unter isolierten Bedingungen. Ich denke, es gibt Sekten, da können wir jetzt einfach jetzt mal offen sprechen, wenn wir jetzt mal einfach in die Historie der Sekten, der uns bekannten Sekten schaut, wo Kinder unter isolierten Umständen groß wurden, ohne Zugang zu ihren Eltern, ohne emotionale Liebe, weil irgendwie unerwünscht oder was auch immer, dann wirst du kannst du auch mit Therapie nichts mehr reißen.
Das stimmt.
Mhm. Ne? Oder es muss auch nicht eine Sekte sein. Es gab einen Fall in Österreich, ich will keine Namen nennen, aber ich glaube, alle wissen, wen ich meine, wo die Tochter mit den Kindern da im Keller gehalten wurde, weiß ich nicht, 20 Jahre lang oder so. Die Kinder, die werden maximale Deprivationsschäden haben. Einfach weil gewisse Dinge nicht erlebt worden sind. Die werden mütterliche Liebe erhalten haben, aber die haben keine Umweltreize kennen, die hatten keine Sozialkontakte zu anderem Sozialverhalten als zu dem der Mutter und so weiter. Also immer dann, wenn du etwas weglässt und verwehrst, entsteht ein Schaden. Und das kann ein Schaden sein, der auch viel schlimmer ist als ein Tritt in den Hintern. Ein Hund wie Mika, die auf der Straße gelebt hat in Rumänien und vielleicht alles erlebt hat in den ersten Wochen, aber 2-3 Mal getreten wurde, der geht's jetzt besser als eine Ronja, die nichts erlebt hat. Die kann das besser verpacken.
Mhm.
Weil wenn du ein stabiles Inneres hast, wenn du alles gesehen und erlebt hast und dich gut fühlst in deiner Haut und weißt, wer du bist und du verstehst die Welt um dich herum, dann kannst du mit einer Misshandlung besser umgehen als ein Hund, der gar nichts erlebt und gesehen hat und vielleicht auch noch nie misshandelt wurde, der aber überall eine Misshandlung vermutet, weil er einfach nur Angstzustände hat, wenn er Dinge sieht, die er nicht kennt, weil er instabil innen drin ist. Und das ist halt das, was so, warum das so wichtig ist, ganz genau hinzuschauen, woher kommt mein Hund? Was macht der Züchter mit dem Hund? Und das muss nicht immer die Partie vom goldenen Löffel sein, weil das hilft dem Hund auch nichts. Viel wichtiger wäre, dass man mal mit dem Auto fährt, dass man mit dem vielleicht mal in die Fußgängerzone geht, dass man mit dem andere Artgenossen sieht, Hunde von einer anderen Rasse, Kinder, alte Menschen, Menschen vielleicht mit einer Gehbehinderung. Also ein wirklich guter Züchter, der nimmt sich halt einfach Zeit in den 8 Wochen. Du kannst nicht alles schaffen. Du kannst die Hunde, wenn du die überforderst, kann das auch in die Hose gehen. Aber ich sag mal, ein Potpourri an Erlebnissen, durch die man stabil mit Hilfe der Hundemutter durchgeht, das ist eine ganz tolle Vorprägung. Viele, viele Kontakte zu Menschen. Also in den ersten 8 Wochen kann der Hund ja wirklich einfach, der soll alles positiv wahrnehmen. Der soll alles um sich rum positiv wahrnehmen. Das Leben ist ein Ponyhof, die ersten 8 Wochen. Mit der Einstellung kann er gut durchs Leben gehen und mit der Einstellung kann er auch im Leben gut mit Problemen zurechtkommen. Das ist der Punkt.
Was aber, wenn man genau diese Deprivationsschäden in den Griff kriegen will. Also wie gehst du vor? Klar, natürlich am besten mit einer Hundetrainerin, mit einem Hundetrainer, aber worauf ist da zu achten? Ich finde das, gerade weil du gerade eben angesprochen hast, wir kennen die Hintergründe nicht, es ist teilweise mehr ausgeprägt, weniger ausgeprägt, kommt auf den Hund an, wie er damit umgeht und so weiter. Also finde ich schwierig. Wie ist das zu beantworten?
Ja, naja, also erstmal fände ich es total gut, wenn man keine Schubladen öffnet und sagt, der Hund ist gestört, da kann man nichts machen, der ist doof, der ist ja vom Züchter, warum ist der so bekloppt? Sondern vielleicht einfach hingeht und sagt, der Hund hat schon Gründe für sein Verhalten. Das fände ich sehr respektvoll dem Tier gegenüber, weil keiner kommt bekloppt zur Welt, sondern alle werden so verrückt gemacht. Von uns meistens. Und das ist schon mal etwas, was ich sehr wichtig und fair finde. Und dann im nächsten Schritt, es gibt viele Dinge, an denen kannst du arbeiten, wenn sie nicht tief eingeprägt sind. Es gibt Dinge, an denen kannst du arbeiten, aber es ändert halt nichts. Und dann musst du damit leben. Am Ende würde ich immer dann, wenn ich sehe, mein Hund hat eine Baustelle, würde ich mich immer fragen, was kann ich tun, um dem Hund dahingehend zu helfen? Wir versuchen uns damit zu beschäftigen, wir versuchen das zu arbeiten. Und wir leben damit und nehmen es an, wenn es nicht klappt. Das ist halt manchmal schwer auszuhalten. Es gibt Dinge, also beispielsweise, ich muss auch mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten mit Ronja einfach leben. Das werde ich nicht mehr. Das wird denn auch in 15 Jahren nichts. Das weiß ich einfach. Ich weiß, dass wir viele Sachen, die da jetzt so tief in ihr drin sind, das werde ich nicht mehr hinbekommen. Da habe ich jetzt wirklich schon so viel gemacht. Und wenn ich sehe, das entwickelt sich gar nicht so groß weiter, dann muss ich das jetzt einfach annehmen und da meinen Frieden mitfinden, mich da nicht weiter drüber ärgern, weil es steht unserem Verhältnis sonst nur im Weg. Ich kann es nicht ändern, es ist halt passiert und ich bin ihr zu Hause. Und was wir jetzt tun, ist, ich bringe ihr nur bei, dass ich ihr Anker bin und dass sie in Paniksituationen oder wenn sie unsicher ist, sich auf mich verlässt. Das ändert ihre Einstellung an den Dingen nicht, es ändert aber ihr Handeln. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Das heißt, in so einem Fall, wo ich einfach sage, okay, ich habe hier einen solchen Schaden, das lässt sich nicht mehr ändern. Das wird vielleicht etwas besser, aber ich kriege das nicht mehr weg. Und da gibt es genug Beispiele. Dann stelle ich mir einfach nur die Frage, okay, was biete ich ihr denn an als Verhaltensweise für diese Emotion, die sie da hat? Also wenn sie dann meinetwegen wütend wird, weil das passiert, es gibt ja auch aggressives Verhalten, was daraus entsteht, dann kann ich ihr sagen, deine Einstellung kann ich nicht ändern, aber dein Verhalten kann ich ändern. Ich möchte nicht, dass du dich aggressiv verhältst. Bitte stell dich hinter mich. Oder es wird auch Fälle geben, wo man da auch nur schwer weiterkommt und da wären wir wieder beim Thema Maulkorb. Einfach, da hatten wir übrigens auch eine ganz nette Zuschrift bekommen, die kann ich gleich mal kurz vorlesen. Das war in Bezug nehmend auf unsere letzten Folgen. Da hat noch mal jemand gesagt, dass nach all den gescheiterten Trainingsansätzen und dem ganzen Frust kam der Maulkorb drauf und endlich konnte man sich entspannen. Und endlich fühlte man sich sicher. Beide Seiten. Vor allem aber natürlich der Hundehalter, weil der einfach weiß, mein Hund kann keinen Schaden anrichten. Ich kann mich entspannen. Ich laufe jetzt hier lang. Wenn mir hier einer reinknallt, ist das nicht so wild. Ne? Dann kann ich gut agieren. Dann werde ich versuchen, meinem Hund zu zeigen, dass ich ihn beschütze, bla bla bla. Aber ich muss keine Angst haben, dass Schaden entsteht durch meinen Hund. Und es gibt einfach den Fall, dass du manchmal Dinge nicht mehr ändern kannst. Auch, es gibt auch Hunde, die wirst du nicht mehr dazu bekommen, mit Artgenossen zurechtzukommen. Das ist dann einfach so. Da kannst du dich dumm trainieren dran. Da kannst du noch so viele Fortbildungen und Hundetrainer bemühen. Es wird Fälle geben und so selten sind die dann auch nicht, wo es halt nichts mehr wird. Und am einfachsten ist das dann auch irgendwann an einem Punkt, wo man einfach sagt, okay, ich sehe ein, das funktioniert nicht mehr, ich mache jetzt einen Maulkorb drauf, dann können wir mit in Frieden miteinander leben. Und so schlimm ist das mit dem Maulkorb auch nicht. Und unsere Zuhörerin hat noch was sehr Nettes dazu geschrieben. Das fand ich gut. Ich finde jetzt auf die schnelle Nachricht nicht, ich fasse das zusammen. Sie schrieb dann sinngemäß, das ist für den Hund halt auch mega cool mit dem Maulkorb, weil der hasst das, angefasst und gestreichelt zu werden. Und seitdem er diesen trägt, diesen Maulkorb, kommt keiner mehr auf die Idee, den zu streicheln.
Ja, das ist natürlich alles richtig gemacht, ja.
Genau, Schutz für die Artgenossen, Schutz für den Hund. Alle sind glücklich. So schlimm ist das alles nicht mit dem Maulkorb. Also ich plädiere ja immer wieder dafür, aus verschiedenen Gründen. Und ich bin halt ein großer Fan davon, dass wenn man merkt, dass man eine unheimlich hohe Anspannung als Hundehalter in sich selber hat, weil man einfach das Verhalten nicht gut berechnen kann. Und das kann halt auch eine Folge von einem Deprivationsschaden sein. Na, wenn du so voller Unsicherheiten und Ängsten bist, dass du einfach versuchst, mit deinen Zähnen als Strategie dir die anderen vom Leib zu halten, spätestens wenn du merkst, du kannst gar nicht fliehen. Also wenn die Leine dran ist. Und natürlich wird es viele, viele Beispiele geben, wo man das toll arbeiten kann, wo man das auch irgendwann gut in den Griff bekommt, indem man Führung übernimmt und einfach sagt, ich wünsche mir von dir einfach nur, dass du dich hinter mich stellst, ich regel den Rest. Aber es gibt Hunde, da funktioniert es eben nicht. Und dann muss man es halt annehmen. Und das gilt für Aggression, das gilt aber auch für Angst oder Unsicherheiten. Ronja wird niemals damit zurechtkommen, wenn ein Mensch sie anspricht. Das ist, ich kann es vergessen. Ich habe es wirklich. Es ist ein Fass ohne Boden. Es ist auch Leute, die sie kennt, die sie lange kennt. Trotzdem, erste Begegnung, ein Mann, eine Frau, ist egal. Mann ist natürlich immer ein bisschen schlimmer, aber Frau ist auch dramatisch. Irgendeiner streckt die Hand zu ihr aus. Du müsstest den Hund sehen. Als hätte man die geknüppelt. So guckt die denjenigen an. Das kriege ich nicht mehr raus aus ihr. Und ich habe ihr aber jetzt beigebracht, komm an mich ran, stell dich zu mir, ich halte dir die Leute vom Leib. Und was tue ich dann? Sag ich mal, die mag das nicht, bitte geh wieder zurück. Sie möchte keinen Kontakt zu dir aufnehmen. Ja, mehr kannst du nicht
das
machen.
Ist, ja. Aber ich finde das einen guten Hinweis. Also ich finde das gut, einfach auch klar zu sagen, es gibt Situationen oder es gibt Dinge, die löst du dann einfach auch nicht mehr. Mhm. Und das ist dann eben auch eingepreist. Also es ist auch so, dass wenn man sich eben einen Hund nach Hause holt, dann bleibt immer ein gewisses Restrisiko, ganz egal woher er kommt. Und es ist auch so, dass es auch Marotten gibt, die man nie so richtig hundertprozentig rauskriegt. Und das ist auch schlicht und ergreifend, ja auch der, es ist ein Lebewesen, ne? Und der auf den wirken auch Dinge. Und auch der speichert eben einfach auch, genauso wie wir, Dinge auf der Festplatte ab. Und ich finde es auch bezeichnen, dass man so Aussagen hat, manchmal ja auch, du kennst das auch, jeder Mensch kann sich ändern. Nein, kann er nicht. Nein. Es gibt durchaus auch Bereiche, wo ein Mensch sich nicht ändern kann oder auch nicht will. Und wir neigen dazu, das dann irgendwie nicht so richtig zu akzeptieren, aber ich finde, man muss es eben akzeptieren. Aber das ist eine Einstellungssache, das ist ja schon fast was Ethisches und ich bin beim Hund ganz genauso. Dass ich denke, es gibt Dinge, die kann ich nicht tolerieren, will ich auch nicht tolerieren, weil es für beide Seiten nicht gesund ist. Aber es gibt auch Dinge, wo ich denke, ja, aber warum soll ich das jetzt machen? Also muss ich jetzt einen Hund, ich müsste einen Hund dann, so denke ich, ein Stück weit brechen, um dann eventuell an mein Ziel zu kommen. Ist das wirklich dann sinnvoll? Also muss ich wirklich einen Hund charakterlich brechen, um nur damit ich an mein Ziel komme?
Also ich denke halt, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was das bedeutet, also was heißt das, das Brechen, ne? Wenn man, also das ist ja was extrem Gewalttätiges, jemanden zu brechen, ne? Also es ist, wenn ich das höre, für mich klingt das nach einer irrsinnig großen, massiven Gewalt auf emotionaler Ebene. Das kann natürlich nie der richtige Weg sein. Das hat man inzwischen ja an vielen Stellen auch besonders im Hundesport oft gesehen und erlebt. Aber es gibt halt super viel dazwischen. Und Druck ausüben oder eben auch Dinge verlangen und auch wirklich mit Nachdruck verlangen, finde ich, bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung, wenn ich mir sicher sein kann, dass derjenige in der Lage ist, das umzusetzen und dass ich es vernünftig erklärt habe. Das gilt für uns Menschen, wie aber auch für die Tiere. Jedes soziale Lebewesen muss ja an irgendwelchen Stellen sich anpassen, um in der Gemeinschaft bestehen zu können. Und ich finde schon, dass das okay ist, auch Dinge zu verlangen, auch mit Nachdruck zu verlangen, auch mit aller Strenge und Konsequenz. Das finde ich total okay, solange das eben fair ist. Mhm. Und wenn ich jetzt am Beispiel Deprivationsschaden bleibe, wenn ich jetzt jemanden habe, in dem dieses Potenzial einfach nicht drin ist, ja, weil es nicht angelegt worden ist. Das ist ja, man könnte sagen, wie eine, also das ist ja auch nicht nur emotional so Larifari gesagt, sondern das sind Veränderungen im Gehirn. Mhm. Ne, das ist ja etwas, was im Gehirn nicht angelegt worden ist. Das ist physisch nicht vorhanden, diese Fähigkeit. Weil in der Zeit, wo sich dort die Dinge bilden, an den Stellen im Gehirn, wo das sich entwickelt, ist einfach nichts passiert. Mhm. Das heißt, ich habe hier etwas, das ist einfach nicht drin. Ich kann den Hund noch so lange brechen. Ich könnte so, egal wie lange ich die Ronja schlage, die würde ja, ich meine, ich wüsste gar nicht, welche Art Gewalt soll ich denn ausüben, um Ronja dazu zu bewegen, Menschen cool zu finden. Also das ist ja absurd. Das wird natürlich nicht funktionieren. Das ist totaler Quatsch. Im Gegenteil, ich würde ja nur noch mehr Schaden anrichten. Ich würde ja noch ihre ganzen Ängste bestätigen. Wenn ich jetzt auch noch anfange, als Mensch mich asozial zu verhalten, hat sie ja recht gehabt. Mhm. Ich würde ihre Angst höchstens noch verstärken. Also es wird nichts bringen, wenn es jetzt das Thema Angst ist. Aber oft führt das eben auch dazu, ne? Oder Hunde, die wahnsinnig schnell gestresst sind. Dazu zählt sie ja nun auch. Jemand, der einfach unter kleinsten, aufregenden Dingen schon gestresst ist. Das kann alles Mögliche sein. Die Ronja hat enorm hohen Stress, wenn ich mit meinen Kindern tobe. Wenn wir toben. Das versteht die nicht. Und das verstehen viele Hunde nicht, weil bei ihr löst das extrem hohen Stress aus, sodass wir das jetzt einfach gar nicht mehr machen können, groß, wenn sie in der Nähe ist. Oder ich muss sie wegsperren, weil ich gar nicht möchte, dass sie das ertragen muss. Weil sie kriegt das nicht verpackt. Sie versteht das nicht. Und das liegt halt an der Mangelprägung. Sie hat Menschen in einer ganz wichtigen Phase, wo ihr Gehirn sich entwickelt hat, hat sie Menschen einfach nicht kennengelernt. Und alles das, was sie jetzt erlebt, ist irgendwo neu und nicht natürlich. Und sie hat nicht die Fähigkeit, für sich zu denken, ist schon in Ordnung. Ich vertraue der Situation einfach. Wird schon gut gehen. Und diese Einstellung hat sie nicht und die wird sie auch nie haben.
Ich kenne das, ja. Ich kenne das anders, wenn bei Streit oder so, da ist das Hassbeller. Wenn wir streiten, da geht ihr dazwischen, bellt, also wirklich so nach dem Motto, ey, also reicht jetzt auch, ne? Also. Mhm. Und das hatte ich tatsächlich noch nie bei einem Hund. Noch nie.
Das machen ganz, ganz viele Hunde. Das ist was sehr Soziales. Das spricht eigentlich sehr für das Sozialverhalten von Bella. Also sie kann Menschen gut verstehen und versteht, dass Streit nicht schön ist. Und Streit ist also überhaupt, nehmen die ja Emotionen von Menschen, wenn die gut verbunden sind, sehr, sehr wahr. Und das wird wahrscheinlich hier so sein. Ronja würde dann niemals bellen, sondern die zieht sich halt zurück und fängt an zu speicheln. Also und kriegt Durchfall. Also das ist, da hast du einen Deprivationsschaden. Das ist die Reaktion meines Hundes auf Streit. Wenn wir Streit, und sie vermutet dahinter Streit, wir streiten nicht mal, wir toben und die Kinder quietschen und sagen, oh, und ich kitzel die durch. Das löst bei ihr Speichel, Fluss und Durchfall aus. Also das muss ich mal überlegen, was für ein maximaler Stress. Das haben wir 2-3 Mal erlebt. Und ich gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Sie kann das nicht zuordnen. Sie kommt damit nicht klar. Und ich kenne von meinen anderen Hunden, dass sie dazwischen gehen oder dass die sagen, hier, hör mal auf, Mutter, lass die Kinder in Ruhe. Das macht die Boogie zum Beispiel, die splittet dann. Das ist so eine souveräne Handlung von einem Hund, dass der einfach sagt, du, ich finde die Stimmung gerade irgendwie schwierig, lass das mal. Aber die Ronja, die kann gar nicht reagieren, die hat keine Handlungsstrategie, sondern die bricht einfach quasi, man könnte sagen, in sich zusammen. Du kannst dieses Tier in so einer Situation, einer solchen Situation einfach nicht aussetzen. Das belastet die zu sehr.
Ja.
Das ist etwas, da muss man einfach auch ein Stück weit, ich sag mal, Rücksicht drauf nehmen. Und das machen wir auch. Immer wieder sagt dann einer, oh, guck mal, es wird so wild, guck mal Ronja an. Und dann bringen wir entweder Ronja weg oder wir hören einfach auf. Ist auch kein Ding, ne? Aber das muss man sich mal überlegen, ne? Wie stark der Schaden da ist. Und das gibt es in verschiedenen Varianten. Also krass, wie ich das gerade skizziere, ist das natürlich nicht immer. Es kann auch nur ein einzelnes Symptom auftreten. Nur tut mir alle mal einen Gefallen und denkt nicht, euer Hund spinnt. Der hat schon seine Gründe für sein Verhalten. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert emotional bei dem Hund, dann hat das irgendwo auch seinen Ursprung. Man findet das vielleicht nicht mehr heraus, aber es ist eine Option, einfach zu sagen, der hat nicht gelernt, damit umzugehen und der kriegt das nicht verpackt. Und wir müssen jetzt über die Art, wie man damit umgeht, sprechen.
dann sage ich mal danke für diesen Moment. Ich glaube, da waren jetzt ganz, ganz viele Aspekte mit dabei, wo man nochmal drüber nachdenken kann und wo sind die fließenden Übergänge, wo muss ich mich vielleicht dann doch mal drum kümmern und mir vielleicht auch Support holen, um meinen Hund dann noch besser einschätzen zu können. Ja, dann danke und ich lass uns den Frühling weiter genießen und viel Spaß mit dem viel Freude. Ich glaube, das kann auch Freude machen. Ich hoffe das jedenfalls mit dem Rollstuhl für Ronja und dass ihr da weiter dafür Boogie zu, Entschuldigung, und dass ihr da weiter gut auf dem Weg seid.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Also ich bin ganz optimistisch.
Ich auch. Bis mein dann. Lieber, nächste
bis
Woche.
Dann. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.